ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute eine neue Back to Basics Folge für euch und zwar eine Folge zu Lyrik oder auch Gedichten, wie der Volksmund so sagt, und werden uns mal ein bisschen Mühe geben, unsere begrenzte Expertise zusammenzustellen. Also zumindest um so ein bisschen,
du hast es
so ein bisschen Definitionsarbeit zu leisten. Das hatten wir ja, glaube ich, beschlossen. Ne?
Genau, aber ich meine, du hast es immerhin studiert. Ich muss mich jetzt irgendwie auf meine Deutsch, Reste von Deutschunterricht, die irgendwie hängen geblieben sind, konzentrieren. Das wäre ich dann auch lustig, wenn ich anfange und aufzähle, was ich irgendwie noch weiß, und dann sagst du mir, was ich alles vergessen habe.
Ja, das ist ja, wir haben das ja schon bei der Kurzgeschichte festgestellt. Ne? Manchmal fallen einem ja noch Sachen ein, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man sie noch wusste.
Aha.
Vielleicht entdecken wir ja auch hier ungeahnte Tiefen, die wir noch irgendwie aus unseren Erinnerungen hochholen können. Ansonsten wird's halt eine der Vollständigkeit halber Folge. Damit müssen wir dann im Zweifelsfall auch leben.
Ich meine, wir haben ja jetzt auch irgendwie nie behauptet, dass wir so sonderlich großartig viel mit Gedichten machen.
Nee, also ich glaube, wer da tatsächlich irgendwie im fortgeschrittenen Level einsteigen will, der sollte vielleicht lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber so ein paar Überlegungen und so ein paar begrenzte Erfahrungen wollten wir dann doch irgendwie zumindest mal zusammengestellt haben, falls es irgendwen interessiert.
Und irgendwann demnächst gibt's dann auch noch eine Folge, in der wir Gedichte interpretieren.
Oh ja, das stimmt.
Und als Zielobjekte unsere eigenen Arbeiten verwenden. Das wird auch unterhaltsam.
Ja, das stimmt. Das hatten wir auch mal überlegt, dass wir mal tatsächlich darüber sprechen, wie man anderer Leute Texte kritisch liest. Weil
according to Academia
ist.
Also.
Ja, genau. So genau. In der Art.
Ja, also
gut, dann tun wir das. Aber dann fangen wir doch mal mit unserer der Vollständigkeit halber Folge an und hangeln uns an den ganz bekannten Back-to-Basics-Punkten entlang.
Aha.
Erzähl uns doch mal, was du noch weißt, was ein Gedicht ausmacht. Was definiert denn so ein Gedicht?
Also ein Gedicht unterscheidet sich meiner Erinnerung nach von der Prosa vor allem dadurch, dass die Zeilenumbrüche so sehr stark genutzt werden, um entweder Struktur reinzubringen oder irgendwie Emphase reinzubringen, während Prosa ja vor allem aus Absätzen, Sätzen und Absätzen besteht ein Gedicht mehr so aus Zeilen im Allgemeinen, weil es gibt ja auch sehr lange epische Gedichte, irgendwie Beowulf ist ja jetzt auch nichts, was man irgendwie mal so in 5 Minuten auswendig lernen kann, und die meisten Gedichte so im Allgemeinen reimen sich irgendwie so ein bisschen, aber das ist halt auch nicht immer so nur der Endreim, sondern dann gibt es noch den Reim in der Mitte und irgendwie so, also nicht, dass das irgendwie, ne, das letzte Wort von der einen Zeile und das letzte Wort von der anderen Zeile reimen sich, sondern so ein Wort in der Mitte oder Wortkombination in der Mitte reimt sich so ein bisschen. Und dann gibt es so das Versmaß, wo irgendwie man guckt, okay, wie viele Silben sind denn in einer Zeile drin und welche Silbe ist betont und welche ist nicht betont. Da gibt es das iambische Pentameter, was der Shakespeare super gerne, wo der eigentlich alles drin gemacht hat, das war so sein Ding. Aber da gibt's auch alles Mögliche, aber das muss halt auch nicht unbedingt so sein. Dann, naja, es gibt die Reimschemata, ne? A, B, A, B, C, C, C oder A, B, A, B, D, C, D, C, E, E, F, F, G. Und
ja,
so bestimmte Formen wie den Limerick, der gerne irgendwie schmutzigerweise gereimt ist. Und der hat ja dieses A, B, A, B, C, C oder sowas in der Richtung, hat er doch? weiß ich nicht mehr.
Möglich.
Aber jedenfalls, es gibt halt auch Reimschemata, denen man folgen kann. Und ja, aber das muss halt alles nicht, weil wie die Kurzgeschichte ist auch das Gedicht so eine Textform, in der man sehr schön rumexperimentieren und spielen kann. Und inhaltlich gesehen ist das Gedicht halt auch ziemlich, ziemlich frei, weil ne, man kann ein Epos wie Beowulf schreiben oder Goethes Faust, wobei das ist ja eher ein Theaterstück, aber das ist halt auch gereimt, von daher im Grunde ein Gedicht mit mehreren Sprechern, auch wenn Goethes Fähigkeit zu reimen manchmal so ein bisschen, wo ich mir so dachte, so ein Dichterfürst, vielleicht eher so ein bürgerlicher Dichter dann doch eher als so im Adel. Aber okay, da wollte ich dann, glaube ich, jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, was Goethe und mich und wahrscheinlich auch Goethe und dich so ein bisschen angeht. Och. Aber ganz allgemein gesprochen sind so epische Gedichte, findet man eher selten. Und die meisten sind eher so ein bisschen kürzer, sodass man da so, ja, auch komplexere Spielchen mitspielen kann. Und wie gesagt, inhaltlich ist dann durch die Kürze eher so ein Fokus auf eine bestimmte Sache gelegt, auf, da wird gerne mal irgendwie über Jahreszeiten geschrieben oder irgendwelche Pflanzen oder Tiere, Bäume, Strauch, Apfel, ja, oder über Gefühle, über kurze Situationen, über die Sterblichkeit, über Frühlingsblaues Band, über die Lorelei, über Möpse namens Otto. Und also das ist auch so, was das Genre jetzt in Anführungszeichen angeht, gibt es da auch die ernsteren, philosophischeren Gedichte und dann gibt es Scherzgedichte. Der Limerick im Allgemeinen ist so ein Spaßgedicht. Mhm. Also da sind auch keine Grenzen gesetzt. Ich fände mal, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, fände ich es mal geil, irgendwie hinzugehen und eine Gedichtanthologie zu machen, in dem die ganz viele verschiedene literarische Genres abgebildet sind. Also ein Psychothriller-Gedicht, ein Krimi-Gedicht, ein Sci-Fi-Gedicht, ein Fantasy-Gedicht, weil ich meine, es gibt das romantische Gedicht, dann die Jahreszeiten, Tiere, bladibladibla. Aber was so die so eine Entsprechung zu den Prosa-Genres gibt. Ich meine, es gibt die Kinderreime. Das ist dann so die Kinderliteratur im Grunde und so Wiegenlieder. Hm. Ich meine, Lieder sind ja auch eine Form von Gedicht, nur dass man sie singt. Und manche, ne, die Ode an die Freude ist ja Beethovens Vertonung von Schillers Gedicht. Also ja. Da ist auch so ein Übergang und Lyrik heißt es ja auch, weil. Oder was bedeutet Lyrik? Also für mich hat der Begriff Lyrik, das hat auch immer so was von Musik, weil man halt auch, stimmt, ist noch ein Punkt, ein formaler Punkt, weil man halt auch mit dem Rhythmus der Sprache spielt, halt nicht nur in Form von Silben und Versmaß und so, sondern auch damit, wie Worte klingen, also ob man jetzt weiche Worte verwendet oder härtere Worte und Kontrast und das geht dann auch so ein bisschen in die Lautmalerei ein Stück weit rein, wenn man es, ja, also da sind auch dem Grad der Abstraktion sind beim Gedicht keine Grenzen gesetzt. Oh mein Gott, und jetzt rede ich schon fast 10 Minuten über Gedichte, obwohl ich gesagt habe, ich habe gar keine Ahnung.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst gerade so im Flow.
Ja, nein, ich bin nur selber überrascht, dass da irgendwie doch so viel irgendwie ich mir zusammengesammelt habe. Ich meine, ich habe auch schon mal so ein bisschen hier und da über Gedichte recherchiert, weil mir selber Gedichte nicht so liegen. Ich leite da irgendwie so eher so ins Alberne ab. und wollte aber halt rausfinden, was das mit Gedichten ist, weil ich das an sich finde ich das schon interessant und reizvoll, irgendwie mal so ein kleines Gedicht zu machen und so. Aber ja, ich habe, glaube ich, einfach nur zu hohe Ansprüche und zu hohe Vorstellungen.
Ja, über die persönlichen Prozesstipps und Erfahrungen sprechen wir ja gleich noch.
Aha.
Genau. Lass mich mal kurz, bevor wir jetzt das Thema wechseln, weil du hast schon sehr viele Sachen gesagt, die ich prinzipiell auch sehr spannend finde, kurz zurückrudern und nochmal so ein bisschen Definition. Also prinzipiell ist es so, dass ich glaube, Edgar Allan Poe hat das gesagt. Irgendein berühmter Mensch jedenfalls hat das gesagt, und zu Poe würde es passen, dass das Gedicht quasi das Kondensat der Kurzgeschichte ist.
Aha.
Und ich finde, das trifft es schon irgendwo. Also, ne, Poe war ja der Meinung, dass halt die Kurzgeschichte dich schon dazu zwingt, jedes einzelne Wort quasi zu überdenken, um genau das Richtige auszuwählen, um zu sagen, was du sagen willst, weil du halt auf sehr wenig Platz halt sehr viel ausdrücken möchtest, musst du halt die richtigen Worte finden, und da darf keins zu viel und keins zu wenig sein und keins das Falsche sein, bla.
Ja,
da ist die Prosa
ist fertig,
vielleicht ein bisschen vergebender, was das angeht. Und das noch mal kondensiert, stellt dann quasi für ihn das Gedicht dar.
Okay.
Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil es hat ja schon so ein bisschen was davon. Also es gibt natürlich, ne, es gibt Theaterstücke in Versform. Es gibt auch heutzutage noch tatsächlich Bücher, die in Versform veröffentlicht werden. Es sind wenige, aber es gibt sie noch. Also so epischere Erzählungen halt in Versform, in Gedichtform mehr oder weniger. Aber die meisten Gedichte, die einem so spontan einfallen, sind ja eher kurz.
Mhm.
Das sind halt so entweder so ganz kurze Sachen, so wie Haikus oder so. Das ist halt mit der Silbenanzahl, dass
Aha.
ich immer nicht so ganz kapiere, wie das funktioniert. Aber
7573
ist
oder
ja
sowas.
Auch, ja, ne, aber das ist ja so ganz kurz. Dann gibt's sowas wie Sonette oder auch die Limericks, die du gesagt hast, die ja halt so ganz strenge Formvorgaben haben und ne,
was
die
ich
halt so ganz festgefügt sind.
Ich finde es witzig, dass der Limerick strenge formelle Vorgaben hat, aber eigentlich nur für Dick-Jokes verwendet wird.
Wo? Mit Humor kann man auch andere Dinge als Dick-Joke, aber meistens, ja, anyway.
Ich weiß.
Und ja, Reimschema haben wir schon gesagt, Versmaß, Rhythmus und sowas ist natürlich auch alles. Da gibt es halt auch verschiedene Ausdrucksformen, die halt sehr festgefügt sind. Ich möchte jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich alle kenne.
Aha.
Ist ja auch nicht so schlimm, aber
ich denke mir, es sind auch nicht alle wirklich benamst, weil
es sind nicht alle wirklich ausdefiniert. Und also zum Beispiel beim Sonett, es gibt halt, ne, es gibt das Petrarca-Sonett, und daraus hat Shakespeare dann sein Sonett gemacht, das ein anderes Versmaß hat und eine andere Aufteilung. Und daraus macht man halt heutzutage irgendwie moderne Sonette. Also es ist halt so wie in jeder kreativen Kunstform. Ne? Du kannst die Regeln kennen, aber meistens hilft es dir nur dabei, sie zu brechen.
Ja.
Ne? Es ist halt irgendwie auch so ein bisschen so. Und was ich halt irgendwie an diesem an dieser Idee interessant finde, eine Kurzgeschichte zu kondensieren, ist ja, dass wir in der Kurzgeschichte schon darüber gesprochen haben, dass, ne, im Gegensatz zu so einer romanlangen Geschichte, die Kurzgeschichte sich meistens auf eine Idee konzentriert, auf einen Charakter, den man zeigen will, auf eine Situation, eine Interaktion, wie auch immer.
Weil das ja eine sehr kurze Kurzgeschichte ist. Also so eine 60 Seiten Kurzgeschichte
geht schon eher so in die Richtung Novelle, ja, das weiß ich, das ist schon wahr, aber ne, wir haben halt darüber gesprochen, man braucht halt theoretisch weniger Ideen. Man kann sich halt auf eine Atmosphäre, auf einen Charakter, auf eine Interaktion, auf eine Situation beschränken. Und ich persönlich finde immer so in Gedichtform ist es nochmal so eine Stufe höher, weil für ein Gedicht brauchst du ja eigentlich theoretisch nicht mal eine Situation. Da brauchst du nur so eine abstrakte Idee.
Ne? Ja, wobei ich...
So ein Gedankengang zum Beispiel.
Ja, wobei also ich...
Irgendwie so ein Gedankengang zu Leben, Liebe, Tod und weiß ich nicht was. Irgendwas anderes. Das Universum und der ganze Rest.
Ja, wobei,
das reicht ja für so ein Gedicht schon.
Wobei ich festgestellt habe, dass meine Gedichte eigentlich so alle situativ sind und sich nicht irgendwie um... Aber das ist auch mein Problem. Mein Problem, in Anführungszeichen, wenn es um Lyrik, aber auch um Philosophie geht, ist, dass ich nicht daran glaube, dass es etwas gibt, das nicht banal ist. Alles, was Menschen tun, was Menschen sind, denken, fühlen, das ist alles banal. Es ist wichtig, weil es ist unseres und es ist irgendwie, es hängt Glück und Leid und sowas alles daran, aber es ist trotzdem banal. Es ist einfach nicht tief. Und bei so Gedichten hatte ich immer die Erwartung, dass die, wenn es halt um irgendwie sowas Abstrakteres geht, so ein Gedicht von Emily Dickinson habe ich gelesen und worum ging es da? Da ging es irgendwie drum, ja, die Zeit vergeht und irgendwann sind wir alle tot. Wo ich mir so dachte, so, das, warum da auch nur ein Gedicht drüber schreiben? Das ist, und dann so die, ich habe das Gefühl, das ist die Suche nach dem Tiefgründigen im Banalen. Weil Menschen sehen sich nicht gerne als banal. Im Allgemeinen wollen wir irgendwie die Krone der Schöpfung sein und Gott hat einen Plan für uns und halt das Äquivalent dazu, dass keine Schöpfung und kein Gott braucht, wenn wir nicht gläubig sind. Aber wir wollen irgendwie uns bedeutsam fühlen. Und ja, wenn man halt so ist wie ich und ich denke, nichts ist bedeutsam. Im Grunde. Ich meine, für mich ist es bedeutsam und ich brauche meinen Lebenssinn, aber im größeren Ganzen betrachtet ist es auch völlig banal und halt so ein Gefühl, das ich haben will. Und ja, wie schreibt man da ein Gedicht drüber? Und es ist halt ein Gedicht als die Suche nach dem güldenen Schimmer im Banalen. Das kommt mir irgendwie immer albern vor. Und aber so halt Gedichte über konkrete Situationen zu schreiben, wo halt eben das nicht so ganz Banale oder das Relevante im Banalen drin ist, nämlich das ist gerade mein Gefühl, das ist mein Leben, um das es hier geht. Und ja, eben über solche Situationen zu schreiben, finde ich dann wieder, wie gesagt, halt nicht so banal, weil es eben da den konkreten Bezug gibt zu so der Perspektive, wo ich durch meine Augen gucke oder durch die Augen eines Charakters, mit dem gerade was geht, das er super wichtig findet und das ihn emotional bewegt und so. Und langer Rede, kurzer Sinn, deshalb denke ich, dass meine Gedichte situativ sind und nicht sich irgendwie mit abstrakten Dingen beschäftigen.
Ja, wobei ich jetzt interessant, also bei Emily Dickinson persönlich finde ich es immer sehr interessant, dass sie selber, glaube ich, nicht, also weiß ich nicht, vielleicht unterstelle ich ihr auch was. Mhm. Aber ne, so dieses Nachdenken über Tod und Sterben, gerade so in ihren Gedichten, ist ja oft auch einfach so ein in Worte fassen, was andere Leute vielleicht nur irgendwie so diffus irgendwo in ihrem Unterbewusstsein rumgammeln haben. Weil die meisten Leute beschäftigen sich nicht täglich damit, dass sie irgendwann sterben werden. Viele Leute wollen sich damit am liebsten gar nicht beschäftigen.
Ja.
Und wenn du dann so ein Gedicht liest, das halt einfach so sich so ein prägnantes Bild ausgesucht hat oder so einen prägnanten Gedanken ausgesucht hat, der einfach mal, ja, einfach mal so die banale Wirklichkeit, um mal bei deinen Worten zu bleiben, in Worte fasst, die sich aber Leute ansonsten nicht so bewusst machen, finde ich schon auch wieder spannend.
Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe genau ein Gedicht von Emily Dickinson gelesen.
Ja, das macht ja nichts. Ich wollte das nur nochmal.
Ja. Ne? So. Nee, das sehe ich schon auch. Das ist halt die Sache, wenn ich mir so denke, okay, da würde ich dann aber wieder ein Essay drüber schreiben. Da würde ich dann halt wieder einen Sachtext schreiben und kein Gedicht. Das ist halt, das ist mein Impuls, mein persönlicher Impuls. Mhm. Und weil Gedicht ist, ich meine, ne, ein Essay gibt einem Thema auch Gewicht. Und da wählt man auch Worte und prägnante Formulierungen. Aber so ein Gedicht, sowas in ein Gedicht zu tun, gibt mir irgendwie das Gefühl, okay, das ist jetzt so die Sterling-Silber-Fassung für diesen Diamanten. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich da einen Diamanten reinsetze, sondern irgendwie, okay, ein Flusskiesel hat auch seinen Wert, aber es, ich weiß es nicht. Es ist schwierig.
Da sind wir jetzt ja eigentlich schon wieder beim nächsten Thema, ne? Genau. Warum sollte man das überhaupt schreiben wollen? Aha. Also ich persönlich kann nicht wirklich gut Gedichte. Ich finde aber Leute toll, die gut Gedichte können. Aha. Weil so ein Gedicht im Gegensatz zu einem Essay, also zum einen, vielleicht liegt es darin, so der grundlegende Kern vieler meiner inneren Motivationen liegt darin, dass ich faul bin. vielleicht hat es was damit zu tun, Motivation, weil die meisten Essays sind ziemlich lang und die meisten Gedichte sind ziemlich kurz. Aber ich möchte noch einen zusätzlichen Gedanken da reinbringen und nicht nur darauf hinaus, dass ich zu faul bin, viel zu lesen. Aber wenn man halt tatsächlich so ein Gedicht so umsetzt, also so wirklich Worte findet, mhm, die mich irgendwie überraschen oder Bilder oder Gedankengänge findet, die mir halt irgendwie, ne, die dir so einen Ausdruck geben für irgendwie eine Idee oder einen Gedanken oder eine Situation oder so, die, mhm, du vorher nicht in Worte fassen konntest und das ist dann auch noch irgendwie hübsch verpackt und irgendwie stilistisch interessant, dann macht das für mich, also mit mir macht das emotional mehr als so ein Sachtext.
Mhm, ja, ja.
So.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss gerade noch mal den Namen Amanda Gorman. Ich wusste den Vornamen noch, aber den Nachnamen hatte ich vergessen. Amanda Gormans Gedicht, das sie zur Amtseinführung oder Einschwörung oder wie auch immer das auf Deutsch heißt, von Joe, mhm, Biden, das ihr da vorgetragen hat, das war schon auch ziemlich cool. Da waren so ein paar Stellen bei, wo ich mir dachte so, Und dann ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war von so, da habe ich eine Zeit lang ganz viel Slam-Poetry auf YouTube geguckt, halt in dem Versuch, mhm, irgendwie rauszufinden, ob es nicht doch irgendwie noch was Konkreteres gibt, das irgendwie für mich, indem ich einen Bezug zwischen mir selber und Poesie herstellen kann. Und da war ein Gedicht, das hat irgendwie, also halt auch auf Englisch, aber hat in dieser englischen Sprache Verbindungen zwischen Worten gefunden. Das war so, da ging es halt auch um, um Emotionen, halt um, na, wie sich so emotionale Misshandlung anfühlt. Total, ich weiß, mhm, cheery Thema. Aber halt was, wo ich einen Bezug zu habe und wo ich mir dachte, so, ja, cool, guck ich mal rein, ob das was mit mir macht. Und er hat Zusammenhänge zwischen Worten und Formulierungen gefunden, die irgendwie, weißt du, so ein bisschen fast so wie so ein semantisches Palindrom, dass du halt, du sagst, mhm, den Satz aus der einen Richtung und dann drehst du ihn um und aus der anderen Richtung sagt er irgendwie die Wahrheit, weil das oben, das erste war die Lüge und dann drehst du ihn um und dann kommt auf einmal ich weiß nicht mehr, was das war. Ich werde das auch garantiert nicht mehr finden, dieses Gedicht. Aber das war echt krass und das war so ein Moment, wo ich mir so dachte, holy fuck, da merkt man dann auch wieder irgendwie so die Sprachgewalt, beziehungsweise was Worte eigentlich alles machen können. So, ich meine, ne, ich bin Schriftstellerin, ich weiß, dass Worte viel tun können. Aber sich so hinzusetzen und so Worte zu untersuchen, das ist schon, ich meine, das ist jetzt was, das ich, glaube ich, nicht machen würde. Also Poesie ist, glaube ich, was, wo ich irgendwie drauf warten müsste, beziehungsweise auch bisher immer darauf warte, dass mir irgendwie eine Idee kommt und dann schreibe ich das irgendwie, mhm, in 10 Minuten runter und das ist dann auch so von der Länge her, dass ich es irgendwie im Kopf schreibe und dann kann ich es auswendig und dann murmel ich es in Telegram und schick's an Hela. also ja. das ist so mein Prozess. Aber ja, wenn so, das ist also wenn man Spaß daran hat, mit Sprache und Bedeutungsebenen rumzuspielen, dann ist ein Gedicht auf jeden Fall auch was für einen selber. Und man irgendwie das Gefühl hat, okay, für eine ganze Kurzgeschichte halte ich das nicht durch. Oder ich möchte gerne so ein bisschen Reime noch dazu, weil Reime können ja dann auch nochmal Emphase bilden und Bedeutungsebenen irgendwie mit so einflechten und so. Also da sind, mhm, da ist dann schon ein Gedicht auch was, das man mal ausprobieren kann. Nachteile
ja, das, ist halt, oder? Das denke ich auch. Es ist halt vor allen Dingen auch nochmal eine andere Beschäftigung mit Sprache an sich. Von daher, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir irgendwie jemals gut gelungen wäre. Mhm. Ich weiß, dass es eine Masterclass gibt von einem relativ bekannten Dichter, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber die Werbung wird mir ständig gezeigt, wenn ich bei YouTube irgendwas gucke. Mhm. Und da ist halt auch so dieses eine Snippet drin, so jedes Gedicht beginnt mit einem Satz und aus diesem Satz wächst der nächste Satz und daraus wächst der nächste Satz, so ungefähr. Mhm. Und das ist natürlich jetzt so eine Herangehensweise, die könnte man auf jede Art von Geschichte anwenden, weil auch ein Roman besteht aus einem Satz und dann aus zwei und dann aus drei, ne, ist alles irgendwie schon so ein bisschen logisch, aber in der Poesie, finde ich, ist es halt schon noch so, dass jedem einzelnen Wort halt mehr Gewicht zukommt. Also zumindest ist das so mein Gefühl.
Ja, und ja. Ich meine,
dass
in so
ich
einem
glaube,
Gedicht,
dass Leute, die das wirklich gut können, ich glaube, die arbeiten an so einem Gedicht auch nicht signifikant weniger oder weniger lange, als andere Leute an der ganzen Kurzgeschichte sitzen.
Das kommt drauf an. Ich meine, Bob Dylan hat All Around the Watchtower mal eben im Flugzeug geschrieben und Leonard Cohen hat ewig sich über seinen Texten geknechtet und gequält und so. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz unterschiedlich und auch von Gedicht zu Gedicht unterschiedlich. Dass einem irgendwie, weil es ist ja auch mit Kurzgeschichten so, manchmal fliegt einem eine zu und manchmal sitzt man irgendwie und rennt in ein Problem rein, lässt sie liegen und fängt irgendwie Jahre später nochmal an. Und bei einem Roman ist es ja halt auch beim Thema und wie inspiriert und motiviert und energiegeladen man ist, ist halt auch unterschiedlich. Und das ist halt, wenn man Gedichte schreibt, ist es halt je nach Länge des Gedichtes eher so von Gedicht zu Gedicht unterschiedlich und ist nicht unbedingt so ein ewig langer Prozess, weil ich meine, Amanda Gorman hat ihr Gedicht selber auch erst ganz kurz vor der Amtseinführung fertiggestellt, weil sie halt dann noch was geändert hat, wo sie dann den Angriff aufs Kapitol, der ja ganz kurz vorher war, noch reingenommen hat. Also, und sie war irgendwie Jugendpoetin, das nationale Jugendpoetin irgendwie und ich habe dann auch ein Interview mit ihr gesehen, wo sie so über ihren Prozess geredet hat. Und das ist auch so eine Mischung aus langfristig und viel dran arbeiten und dann irgendwie noch eine schnelle Inspiration hier und da. Also das auch bei einer professionellen Poetin. Jung, diese Generation, also sehr, sehr frisch, cutting edge. Nicht irgendwie so ein alter, verstaubter, alte verstaubte Vorgehensweise, die da stellt, sondern voll modern, Alter. genau.
Ja, das stimmt schon. Nachteil, den ich sehen würde, ist, das spielt so ein bisschen in den nächsten Punkt rein, wo wir ja normalerweise immer so über strukturelle Hauptbestandteile sprechen. Mhm. Gibt's nicht wirklich, glaube ich. Also zumindest sind in der Lyrik die Grenzen und die Regeln, nach denen Dinge passieren oder nach denen halt irgendwie Dinge strukturiert oder gestaltet werden, noch sehr viel freier als in der Kurzgeschichte, würde ich denken.
Stimmt, und wenn du dann in Richtung
vielleicht nicht viel, aber zumindest noch ein ganzes Stück freier als in der Kurzgeschichte. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, was ich jemandem raten sollte, der meint, ich möchte aber irgendwie anfangen, Gedicht zu schreiben. Ich meine, gut, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich nicht genug mit dem Thema auskenne. Aber mein einziger Ratschlag wäre vielleicht, ja, dann guck dir mal so ein paar traditionelle Schemata an. Ne, halt so Nette und Versmaße und bla. Mhm. Und dann guck dir ganz viele moderne Sachen an und dann mach was Eigenes raus. Das ist vielleicht nicht so ganz hilfreich.
Ja, ja, ich hab gerade auch, glaube ich, dass, wenn es um Gedichte geht, ich auch noch so ein bisschen so in den Dunning-Krüger-Effekt wahrscheinlich reinrenne. Obwohl ich weiß es halt nicht. Das, ne, wenn man in dem auf dem Wissensstand und Verständnisstand ist, dass man in den Dunning-Krüger-Effekt reinrennt, ist es schwierig abzuschätzen, ob man in den Dunning-Krüger-Effekt reinrennt oder nicht. Also, weil
wir verweisen dann nochmal auf die letzten zwei Folgen, die wir gemacht haben, zu Dingen, ne?
Genau, also ne, nochmal ganz kurz, Dunning-Krüger-Effekt ist, wenn man zu wenig Ahnung von einem Thema hat, um zu verstehen, wie wenig Ahnung man eigentlich hat. Weil man muss schon so ein bisschen über die Komplexität wissen, um zu wissen, dass was komplex ist. Wenn man nichts über die Komplexität weiß, dann weiß man auch nicht, dass man nichts weiß, weil das Thema so viel komplexer ist, als man denkt. Und ich meine, Amy Winehouse hat immer so ein Reimwörterbuch mit sich rumgeschleppt. Also da gibt es schon auch so Accessoires für Dichterinnen und Dichter und so. Aber
ja, man kann ja halt auch Stilmittel auswendig lernen. Man kann halt irgendwie lernen, was ist eine Alliteration. Man kann halt irgendwie lernen, was ist eine Allegorie und was unterscheidet das Symbol von der Metapher. Und das kann man alles machen. Es ist halt nur die Frage, ob es einem dann nachher wirklich weiterhilft.
Also ich würde schon sagen, wenn man sich hinsetzt und guckt, und wie du schon gesagt hast, sich so irgendwie so klassische Gedichte und ein paar moderne Sachen anzugucken und zu sehen, was die Leute da einfach machen, ist eine sehr gute Idee, weil man dann halt einfach sieht, okay, das geht ja auch. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das sind die ganzen Werkzeuge. Oder so groß ist der Farbkasten eigentlich. Weil wenn du irgendwie ankommst und so erstmal mit deinem eigenen Hirn so guckst und dann okay, Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz und das war's irgendwie, aber dass man noch irgendwie tausende Farben dazwischen mischen kann, das ist, sicher kommt man vielleicht auf das eine oder andere selber, aber woanders noch zu gucken und den eigenen Dunning-Krüger-Effekt so ein bisschen. Aber so generell, glaube ich, muss man nicht viel wissen, um ein Gedicht schreiben zu können. Ich meine, man muss im Grunde auch nicht viel wissen, um eine Kurzgeschichte schreiben zu können. Also so ist das.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich rutsche jetzt schon so ein bisschen in Prozesstipps ab, weil für mich hat das alles irgendwie, also beziehungsweise für mich fällt es bei dem Thema schwer, die ganzen einzelnen Punkte auseinanderzuhalten, weil das für mich irgendwie alles so ein bisschen theoretischer Einheitsbrei ist. Aber was man sich natürlich fragen kann oder was man sich fragen könnte, ist halt auch, was möchte man tatsächlich erzählen, beziehungsweise worauf möchte man den Fokus richten? Weil es gibt ja zum Beispiel auch Gedichtbände, die aus der Sicht von intelligenten Robotern geschrieben sind. Es gibt ja Leute, die sich hinsetzen und den ganzen Gedichtband schreiben über liebende Roboter oder irgendwie sowas. Das ist ja, ne? Ist ja möglich. Genau. Das ist dann halt allerdings eher so ein, ne, schon so ein bisschen so ein genrelastiges Ding, weil es halt so diesen Sci-Fi-Twist hat. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Zukunftsspekulation und es hat halt irgendwie so ein bisschen so einen narrativ-thematischeren Fokus, den man wahrscheinlich auch in einer Kurzgeschichtensammlung umsetzen könnte oder so. Es gibt ja aber auch Leute, die mit der narrativen Struktur von Kurzgeschichten oder überhaupt von der narrativen Struktur von Prosa gar nicht so viel anfangen können, weil sie halt mehr so Stream of Consciousness, einfach nur Gefühle, ne, was wir eben gesagt haben, so diese halb unterbewussten Gefühle von entweder sich selbst oder potenziellen Charakteren, die sie sich ausgedacht haben, irgendwie in Worte fassen wollen. Das ist dann allerdings eine andere Art von Gedicht. Also ich denke, das geht es gibt natürlich auch Stream of Consciousness Kurzgeschichten, aber ne, das geht in Gedichtform mit Sicherheit auch sehr gut, aber ist halt ein komplett anderer Fokus, den man da irgendwie setzen müsste, anstatt halt irgendwie ein Narrativ in Gedichtform zu tun, müsste man halt so einen Gedankenprozess in Gedichtform gießen. Das stelle ich mir anders vor. Also ich würde da wahrscheinlich mich erstmal rantasten, wenn ich tatsächlich die Motivation hätte, was ich nicht habe, aber das ist eine andere Geschichte, einen ganzen Gedichtband zu formen, sagen wir jetzt mal, ne? Oder zumindest mal eine Reihe von Gedichten zu formen, würde ich mich halt erst fragen, worin liegen denn so meine Stärken? Und bei mir weiß ich das, das ist die Narrative, deswegen schreibe ich keine Gedichte, sondern Geschichten. Aber ne, es muss ja nicht sein. Das kann ja auch Es kann ja auch Leute geben, die gerne mit Worten arbeiten, aber denen halt so die, ja, so die narrative Struktur von Storytelling halt nicht so liegt, die halt irgendwie was Weicheres, Durchlässigeres wollen.
Ja.
Fiel mir jetzt mal so ein. Kann man jetzt mal irgendwie einordnen oder einfach nur, weiß ich nicht, als mein Geschwaller zur Seite legen.
War das jetzt im Grunde schon Prozesstipps? Nee, eigentlich nicht. Ne?
Im Grunde spielt es für mich da hinein, weil so viel konkrete Tipps, wie man das anstellt, habe ich jetzt nicht. Also
erzähl doch mal, wie ist dein Prozess, wenn du ein Gedicht schreibst?
Wenn ich ein Gedicht schröbe, was mir seit Jahren nicht vorgekommen ist, ich glaube, das letzte Gedicht, das ich jemals geschrieben habe, war im Zug, als wir unterwegs waren, zu deiner Hochzeit tatsächlich. Das ist auch das Gedicht, was ich dir zum Interpretieren vorlegen werde irgendwann mal, weil es situativ kohärent ist. Das kam einfach so. Ich hatte nichts zu tun und mein Gehirn drehte sich irgendwie im Kreis und dann hatte ich so ein paar schöne Sätze zusammengesammelt, die ich irgendwie ein bisschen tiefsinnig fand, aber wo ich nichts anderes mit anfangen wollte. Und deswegen habe ich sie untereinander geschrieben und das Gedicht genannt.
Aha. Faszinierend.
Das ist jetzt nicht besonders erhellend, fürchte ich. Ich habe öfters Gedichte geschrieben, als ich noch jünger war. Ich glaube, das ist, also, ich weiß es nicht. Vielleicht ist man da irgendwie im Deutschunterricht oder im frühen Literaturwissenschaftsstudium so ein bisschen starstruck und denkt sich, oh, so nette, das klingt alles so toll. Und also, keine Ahnung, war zumindest bei mir so. Aber weiß ich nicht. Also meistens ist das alles sehr reim- und schemaloses Stream of Consciousness. Es hat nicht für eine Kurzgeschichte gereicht, aber ich fand die Formulierung nett.
Okay.
Das ist ein bisschen traurig.
Mental-emotionale Resteverwertung.
Ja, schon so ein bisschen. Ich möchte halt nur den Eindruck vermeiden, dass das verallgemeinerbar ist, weil ich glaube, die meisten Leute, die tatsächlich Lyrik schreiben und das können, sehen das halt nicht so. Aber bei mir war es halt leider. Aber ich meine, um mal anzufangen halt mit irgendwas, wenn man es ausprobieren will, kann man es ja mal versuchen.
Genau. Und ne, Pizza, wie wir alle wissen, ist auch eigentlich ein Resteessen. Und das ist aber trotzdem eine Mahlzeit mit Eigenwert und ist lecker. Pizza ist großartig und es interessiert überhaupt nicht, dass da die Reste aus der Gemüsekiste drauf liegen, weil es schmeckt und darauf kommt es an.
Das ist wahr.
Genau. Ja, meine Gedichte, also alle, die ich geschrieben habe, das sind jetzt nicht so wirklich viele, aber es ist tatsächlich so, dass mir die meistens, wenn ich irgendwie entweder abends im Bett liege oder morgens noch im Bett liege, dann kommt mir irgendwie schon mal so eine Idee und dann rödel ich da halt drum und während ich dieses Gedicht irgendwie so in meinem Kopf zusammensetze, lerne ich es halt auch auswendig, weil ich halt das nicht schreibe. Also das ist sowohl, alle meine Gedichte habe ich erst im Kopf geschrieben und dann nachher aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse, beziehungsweise halt in Telegram reingemurmelt, damit ich sie nicht vergesse. Und das war halt auch mit Marys Lied, das ich für mein Drehbuch geschrieben habe, war das auch so, dass ich irgendwie dann abends im Bett lag und halt so vor mich hingedacht habe und so Marys Perspektive rein und die Szene am Lagerfeuer, wo sie das Gedicht halt dann auch vorträgt und bin halt daraus weitergegangen und hatte das dann irgendwann komplett in meinem Kopf und dann habe ich es schnell, das habe ich glaube ich aufgeschrieben damit ich es nicht vergesse. Und mein neuestes Gedicht habe ich in Telegram reingemurmelt und dann ewig gesucht und gesucht und nicht gefunden, weil ich vergessen hatte, dass ich es halt als Sprachnachricht geschickt hatte und nicht als Text. Und habe es dann doch noch gefunden. Ah, ja, so, also Gedichte sind bei mir sowas total Kopfiges, sowas, dass ich nicht angucke. Weil wenn ich Prosa schreibe und an Prosa, an der Szene arbeite, hilft es mir total, die Sachen aufzuschreiben und die Worte vor mir zu sehen, damit ich eben einen Überblick kriege. Und meine Gedichte sind, wenn ich die Worte dann vor mir auf dem Papier sehe, wird das wieder so ein Banalitätslevel. Kommt dann für mich dazu. Weil, ja, das sind Worte und die kann ich irgendwie sehen und da kann ich dann ganz klar sehen, ah, okay, da ist ein Problem drin, da ist irgendwie eine Wiederholung oder das ist irgendwie, das sieht dann halt nicht mehr so hübsch aus, wenn es auf dem Papier steht. Und deshalb schreibe ich die im Kopf, bis es im Kopf fertig ist und soweit passt und dann schreibe ich es halt nur noch auf, damit ich es nicht vergesse. Aber eigentlich findet das vor allem in meinem Kopf statt, wo es irgendwie so ein bisschen auch von meinem Realitätsgefühl vielleicht geschützt ist und sich mehr wie was Emotionales anfühlt und weniger wie was Intellektuelles an dem Punkt. Ja, also ich habe Gedichte, also alle meine Gedichte reimen sich an irgendeinem Punkt. Marys Lied ist, das sind Schlussreime. Also die hat auch so eine ganz klare drei Wiederholungen, also drei Dinge wiederholen sich. Also sie sagt eine Sache auf drei verschiedene Weisen und da ist eine Steigerung drin, also da ist so die Form drin. Aber das habe ich mir auch vorher nicht. Oh. Wenn ich das Gedicht jetzt analysiere, dann kann ich dir das nachher nicht mehr vorlegen, damit du es analysierst. Aber da ist halt, es ist halt diese Struktur, die da drin ist, die ist halt auch passiert. Also ich habe mich nicht hingesetzt und mir überlegt, okay, ich möchte das jetzt, dass da diese Wiederholungen drin sind, weil, sondern das ist passiert. Beziehungsweise ich habe so die erste Strophe gemacht und dann eben die anderen Strophen entsprechend daraus abgeleitet. So, weil halt in der ersten Strophe sozusagen die Struktur gefunden, die ich gerne haben möchte oder die mir taugt und mich dann eben gezwungen, die restlichen Ideen, die noch kamen, auch in diese Struktur zu gießen. Das klingt so, als hätte ich irgendwie einen Plan und eine Ahnung. Dabei stimmt das überhaupt gar nicht. Also das möchte ich hier mal ganz explizit festlegen. Wenn ich ein Gedicht mache, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich mache einfach. Da steckt keine Expertise.
Ist ja vielleicht auch mal ganz nett.
Ja. Weil auf der anderen Seite sehe ich jetzt wieder, oh, jetzt habe ich so lange irgendwie darüber geredet, wie ich Gedichte schreibe. Vielleicht steckt da ja doch irgendwie, vielleicht bin ich ja doch irgendwie ein bisschen weiter, Anführungszeichen, reifer, was Gedichte angeht, als ich dachte. Das ist nur noch nicht,
who knows?
Mir nur noch nicht aufgefallen ist, weil ich noch keinem davon erzählt habe. Weil ich glaube, also außer... Ja, nee, meine Gedichte zeige ich eigentlich gar nicht her. So. Außer wenn ich selbst die Telegram hummel, also.
Oder wenn sie halt Teil anderer Geschichten sind, wie du das ja gerade festgestellt hast.
Stimmt, Marys Lied ist Teil vom Drehbuch, genau. Ja, also, genau. Ja, aber. Ne.
Das wäre jetzt ja auch quasi schon so ein bisschen meine Überleitung gewesen, so zum letzten Punkt, den wir ja immer in der Back to Basics Serie machen, nämlich was mache ich damit, wenn ich das geschrieben habe.
Genau.
Und also wie in dieser Masterclass-Werbung, von dem Menschen, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er heißt, ist aber auch egal, ist ja nur eine Werbung. Ich habe die Masterclass selber nicht gesehen, aber da gibt es halt auch dieses Snippet, wo er halt meint, so ja, und Poetry fängt halt irgendwie als so verdeckte Handlung an in irgendwelchen Tagebüchern und so. Und dann erst nach und nach lernt man dann irgendwie einzusehen, dass das für andere Leute auch interessant sein könnte.
Okay.
Und Ich will jetzt nicht behaupten, dass er damit Unrecht hat. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sich tatsächlich hinsetzen und Gedichte von Anfang an mit dem Ziel von Veröffentlichung schreiben.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, nicht so prävalent wie bei den anderen Gattungen von Texten, die wir bisher besprochen haben. Ich meine, in unserer Folge zu Romanen haben wir ja noch gesagt, dass die wenigsten Leute tatsächlich Romane schreiben, ohne einen Veröffentlichungshintergedanken zumindest in irgendeiner Form zu haben.
Mhm.
Bei Gedichten könnte ich mir vorstellen, dass es mehr so 50-50 ist, dass viele Leute das auch als quasi Ausdrucksform für sich selber
50-50
gerne hätten.
Also ganz, 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 ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass, oder zumindest wurde mir medial dieser Eindruck vermittelt, dass man auch in den Tagebüchern von sehr jungen Menschen sehr viele Dinge in Gedichtform dargestellt findet, die halt nie irgendwie dazu gedacht waren, dass irgendwer die sieht, sondern einfach, um eben dem eigenen Empfinden eine Form zu geben, die für einen emotionalen Sinn macht. Und wenn man jetzt diese Gruppe mit reinbezieht, würde es mich wundern, wenn es irgendwie mehr als 10% oder so der Leute sind, die Gedichte schreiben, die irgendwie tatsächlich drüber nachdenken, die mal herzuzeigen. Weil es ist ja schon schwierig, so einen Roman herzuzeigen oder eine Kurzgeschichte von jemandem lesen zu lassen. Aber Gedichte, ich glaube, da ist nochmal das nochmal ein größeres Stigma dran. Also jetzt wirklich im Sinne von, dass es wird auf einen herabgesehen, wenn man sagt, ich schreibe Gedichte, weil das, glaube ich, nochmal als eine noch größere Anmaßung angesehen wird, weil das einfach
weil das was ist, was halt große Dichter machen und kleine Teenager-Mädchen, ja?
Genau. Und dann bist du entweder bildest du dir ein, du wärst irgendwie ein großer Dichter oder guck dir den schwulen Typen an, der schreibt Gedichte, wo man sich denkt, so, also Goethe war, glaube ich, eher. War Goethe schwul? Ich glaube nicht. Aber das macht einen ja noch nicht irgendwie zu. Also, das klingt jetzt, als würde ich akzeptieren, dass das schwul ein negativ konnotiertes Adjektiv ist. Aber das sagt ja noch nichts über irgendwie Orientierung, über deine Maskulinität. Ich meine, Aragorn rezitiert Gedichte in Herr der Ringe. Und Aragorn ist ein sehr männlicher Charakter. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Ihm fehlt halt alles Toxische, aber er ist maskulin und so. Aber es hat noch mal so mehr Hauch von Kultur. Weil du hast Groschenromane, du hast Genre-Romane, du hast so Wegwerfromane, aber es gibt keine Wegwerfdichtung in dem Sinne. Du hast humoristische Gedichte und sowas, die nicht so ernst zu nehmen sind, aber so ein Gedichtband wird in den seltensten Fällen so gesehen wie irgendwie ein Krimi aus dem Bahnhofskiosk. Und da dann halt hinzugehen und zu sagen, ich habe ein Gedicht geschrieben, auch weil da das sehr dicht ist und man mit jedem Wort irgendwie sehr viel aussagen will, steckt da viel von einem selber auf sehr engem Raum, was man dann hergibt. Und dadurch, dass das Gedicht so kurz ist und jedes einzelne Wort Gewicht hat, hat man auch nicht die Möglichkeit, sich irgendwie so ein bisschen zu verstecken, weißt du? Wenn ich so eine Kurzgeschichte vorlese, die irgendwie 20 Seiten hat, wo es um zwei Charaktere geht und die haben eine Beziehung, da kann man dann vielleicht auch drin sehen, dass ich da was drin verarbeitet habe. Aber wenn ich das in ein Gedicht tue, ist das zumindest für mich vom Gefühl her nochmal ein ganzes Stück nackter. Und würde daher sagen, dass wenn jemand Gedichte schreibt, dass es auch das ein Grund ist, warum nicht so viel Veröffentlichung angestrebt wird. Einmal, weil halt die Aufmerksamkeit für Gedichte nicht so groß ist und dass so das allgemeine Interesse an Gedichten nicht so groß ist wie an Romanen oder an Kurzgeschichtensammlungen, wobei auch Kurzgeschichtenanthologien schon ein geringeres Publikum haben als Romane. So, ja, aber Was ich damit lang und breit sagen wollte.
Ja, das ist schon ein interessanter, Punkt. Auf der anderen Seite haben wir ja schon festgestellt, im Laufe der Folge, ne, dass es ja auch da, wenn man mit seiner Dichtung tatsächlich an die Öffentlichkeit möchte, dass es auch, ne, es gibt halt die Slam Poetry Szene, die ja doch zumindest, soweit ich das mitbekomme, relativ aktiv ist, also zumindest wenn nicht gerade Corona ist, kann ich mich erinnern, dass es halt irgendwie regelmäßige Veranstaltungen zumindest hier in unserer Stadt zu Slam Poetry gibt. Und
was ist eigentlich genau Slam Poetry? Ich habe den Begriff auch verwendet, ohne das wirklich so
Slam Poetry, also soweit ich das weiß, ohne jemals bei so einer Veranstaltung bisher live gewesen zu sein. Ich habe halt nur ein paar bei YouTube gesehen. Ich glaube, da geht's einfach nur darum, dass das eine Art Publikumswettbewerb ist. Okay. Also es gibt halt Open Nights, da darf man halt einfach an das Mikro gehen und halt irgendwie was vortragen. Es gibt, aber soweit ich das verstanden habe, ist halt, dass das Slam kommt halt so von Grand Slam, von Wettbewerb und so. Und ist, glaube ich, dann einfach so dazu gedacht, es tragen halt mehrere Leute ihre Sachen vor und am Ende wird halt vom Publikum entschieden, wer halt, was sie halt am besten fanden.
Okay, also hier steht, Slam Poetry is a style of poetry that's composed for the purpose of being performed in front of a live audience and in a competitive arena. Also, ja, genau wie du sagst. Oh, da steht sogar die deutsche Übersetzung drin. Slam Poetry ist ein poetischer Stil, der für den Vortrag vor Publikum an einem Wettkampfschauplatz entwickelt wurde.
Tada. Jetzt weiß ich nicht genau, was das heißt. Es ist für den Vortrag vor Publikum gedacht.
Es gab eine andere Meinung.
Wahrscheinlich heißt das, du darfst nicht Beowulf vortragen, weil dann kommen wir alle 8 Wochen nicht nach Hause. Aber
also eine andere Definition, die Definition oben war jetzt von Mark Smith. Und entgegen der Meinung einiger Slam-Poeten sagt Mario Andreotti, sagt, dass Slam-Poetry grundsätzlich alles ist, was bei einem Poetry-Slam vorgetragen wird. Also,
ja.
Slam-Poetry ist, okay, was man bei Slam-Poetry macht. Okay.
Das ist eine hervorragende Definition. Nicht ja, wahr? Nee, aber es geht
so
halt...
Wie, das
also,
ist so wie Intelligenz ist das, was man mit dem Intelligenztest misst. Ist auch überaus zutreffend.
Ja, naja, aber ne, es gibt halt, also wie gesagt, soweit ich das weiß, gibt es halt noch die Unterscheidung zwischen Open Mic Night und halt wirklich Slam Night. Also ne, das eine ist halt kompetitiv und das andere ist halt einfach nur so ein Free-for-all, so jeder darf, der möchte. Und ne, also das gibt es ja auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es dann halt auch irgendwie Wege, sich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen, was ja auch immer schön ist, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht so alleine auf weiter Flur unterwegs. Es gibt halt auch immer wieder mal Lyrikwettbewerbe, wobei da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Da kenne ich keine, aber ich bin ziemlich sicher, dass es sie gibt. Also von daher muss man mal Google fragen. Ich persönlich habe so ein paar Gedichte bei der Anthologie deutscher Gedichte veröffentlicht tatsächlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine unglaublich
selektiv, exklusiv.
Ja, selektiv, exklusiv und vor allen Dingen nicht so ernstzunehmende Veranstaltung ist, weil ich hatte so das Gefühl, die wollen vor allen Dingen gerne, dass du ihnen viele Bücher abkaufst, damit sie damit irgendwie viel Geld machen können. Aber es ist nicht verpflichtend. Also, ne, sie drucken es auch, wenn du nichts kaufst. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt Druckkostenzuschussverlagsniveau von Dingen, aber ja. Glaube ich, ist halt eher für Leute gedacht, die, weil sie ihren Namen einmal gedruckt sehen wollen, irgendwie 30 Exemplare von einem sehr schweren, sehr teuren Buch kaufen wollen. Also zumindest sind das wahrscheinlich ihre Lieblingscustomer und nicht so meiner einer, die sich dann denkt, ja, ist nett, aber dankeschön. Aber gut, ich wollte das ausprobieren und vielleicht gibt es das immer noch, ich habe keine Ahnung. Dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, seinen eigenen Gedichtband zusammenzustellen, wenn man denn tatsächlich der Meinung ist, dass man das gerne macht und halt auch genügend Gedichte zusammengesammelt hat, weil
ja, also, man kann so Poesie übrigens ist ja auch die gleichen Stellen, wo man Kurzgeschichten veröffentlichen kann im Internet, So Wattpad und fanfiction.de, die haben auch ihre Kategorie für Originalwerke und sowas. Da, also da kann man.
Ich glaube, auf Sweek gibt es auch eine Lyrik-Ecke.
Ganz kurze Sachen kann man auch auf Twitter posten.
Stimmt.
Und
man kann es auch auf YouTube vorlesen.
Man kann es auf YouTube vorlesen.
Oder auf Instagram, wenn es kurz ist.
Genau. Ja.
Ah, also es auf gibt mannigfaltige Möglichkeiten.
Für Gedichte ist eigentlich überall Platz. Das ist ja das
Schöne. Und wie gesagt, ich würde dir zustimmen damit, dass vielleicht so ein bisschen die Überwindung so ein bisschen größer sein könnte, das zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch tatsächlich natürlich was, wo man sehr, ja, wo man halt auf sehr, also wenn man Feedback vom Publikum bekommt, natürlich auch auf einer sehr persönlichen Ebene sich mit anderen Leuten dann irgendwie austauschen kann, weil wenn mir jetzt jemand sagt so, oh, ich fand Charakter XY in deiner Geschichte total toll, dann freut mich das natürlich, aber es ist halt nicht dasselbe Level von, ich fand halt dieses total ehrliche Gedicht, das du irgendwie über deine traumatische Erfahrung geschrieben hast, total toll.
Aha.
Ne, also auch da ist halt so ein bisschen die Grenze ist halt irgendwie, oder man ist halt nackter insofern, aber das kann halt Nachteile und auch Vorteile haben, irgendwie.
Ja, ich würde auch sagen, dass wenn man irgendwie so ein bisschen das Ziel hat, seine Gedichte den Augen der Öffentlichkeit zu überlassen, dass so ein paar Sachen mal bei einem Slam Poetry oder bei Open Mic Night vorzutragen, auch sicher hilfreich sein kann, weil man verschwindet da so ein bisschen in der Masse all der anderen Leute, die da auch ihre Gedichte vortragen. Und kann irgendwie so mal einmal das Pflaster sozusagen abreißen und sich so ein bisschen der Indifferenz der Masse stellen und zu sehen, okay, so wichtig ist das alles gar nicht. Und dann wird es vielleicht irgendwann auch mal leichter. Beziehungsweise, wenn man auch einfach gleichgesinnte Leute trifft.
Ja.
Gehe ich jetzt mal von aus, dass das für viele Leute wichtig ist. Ich bin ja nicht so.
Aber. Ja. Gehe ich jetzt auch mal davon aus. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen, also ne, so dieses, wenn man es nicht alleine macht, dann fällt man halt weniger auf in dem Sinne. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum es halt so auf Buchmessen und so halt so Gemeinschaftslesungen für neue AutorInnen gibt. Weil da halt auch natürlich, ne, es ist halt, du liest zum ersten Mal was vor anderen Leuten, dann das ist total stressig und das ist halt einfacher, wenn das 11 andere Leute auch noch machen, weil dann hast du nicht so den Erwartungsdruck, der halt nur auf dir liegt, dann bist du halt 10 Minuten vom Gesamtprogramm von 2 Stunden und selbst wenn du der Meinung bist, dass du es völlig verkackt hast, hast du immerhin noch das Glück, dass die Leute sich nicht dran erinnern, weil dann der Beitrag nach dir irgendwie vielleicht spannender war.
Genau. Und man kann auch hingehen und Gedichte sind ja genau wie alles andere auch Geschmackssache und da ist bestimmt jemand vor einem dran, wo man sich so denkt, so, also, was sollte das denn jetzt? Und dann kann man so sein eigenes Selbstbewusstsein so ein bisschen auf der vermuteten Niederlage der anderen Person schwimmen lassen. In dem Wissen, dass wahrscheinlich denn die Person, die nach einem kommt, dann auf einem schwimmt. Also das.
Ja, nun, so ist das. Das ist ein Geben und Nehmen.
Genau.
Ja.
Ja. Ich wollte noch was sagen. Fuck.
Das kannst du dir ganz in Ruhe überlegen, weil ich fürchte, das sind alle Weisheiten, die ich für diese Folge zusammenzusammeln habe. Wir haben es tatsächlich geschafft, länger über Gedichte zu sprechen, als ich uns zugetraut hätte. Aha, aber ja, ich bin jetzt mit meiner Weisheit leider am Ende.
Ja, naja, ich meine, Gedichte sind ja auch kurz. Also ich bin mir sicher, da kann man könnte Stunden und Tage und tausendseitige 25-bändige Werke über die Dichtkunst schreiben.
Das hat wahrscheinlich auch schon Leute getan.
Bestimmt. Ach, die haben bestimmt allein ganze Wälzer über ein Gedicht, ein Sonett von Shakespeare verfasst.
Ah, ein Sonett vielleicht alles. Jetzt nicht, dafür sind nee. Die dann doch ein bisschen kurz, aber nee, aber es gibt ja, aber in Shakespeare gibt's ja Sonettzyklen halt so, ne, so verschiedene, die so thematisch ach, zusammenpassen, stimmt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Darüber erzähle ich uns dann was, wenn wir übers Texte interpretieren sprechen. Da passt genau. Es nämlich gut rein.
Okay. Shall I compare thee to a summer's day?
Though ja, vielleicht more nicht, aber du könntest ein Abschlusswort finden.
For rough winds shake the lovely buds of May.
Und da ich glaube, das war eins von den Sonetten, die er für seinen Freund geschrieben hat, tatsächlich. Aha. Die Leute glauben immer, das wäre für eine Frau, aber ich meine, das wäre für einen Mann geschrieben worden.
Nein. Ich kann nur die Lorelei von saying. Morgenstern auswendig. War die von Morgenstern?
Ich kann, glaube ich, gar nichts auswendig.
Echt? Doch, die Lorelei, die habe ich mit Absicht auswendig gelernt, weil das fand ich schön, die Geschichte. Die hatte irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ich meine jetzt auch nicht so die. Obwohl doch, so die Art, wie die Dinge gezeigt werden, über so indirekt, das fand ich interessant. Genau. Das nicht irgendwie, man braucht keine vollständigen Sätze. Ich bin ja ein totaler Vertreterin davon. Ein Satz muss nicht vollständig sein, um in einer Geschichte stehen zu dürfen. Und genau, bei Gedichten sind halt auch schon mal unvollständige Sätze. Egal,
Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt aber nicht unsere Abschlussweisheit, hoffe ich.
Die Abschlussweisheit.
In Gedichten können schon mal unvollständige Sätze vorkommen. Ich meine, es stimmt. Das war.
Ja. Ja, nee, also ja, wir haben jetzt erstaunlich lange aus unseren Analdrüsen gesprochen, weil wir jetzt selber nicht so die praktische Erfahrung übers Gedichte schreiben haben. Auch wenn wir mehr Erfahrung haben oder zumindest ich mehr Erfahrung habe, als ich jetzt gedacht hätte. Was ja auch wieder schön ist. Aber. Ja, Gedichte sind auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Textform, mit der man viel machen kann. Und ich denke mir, es kann auch so ein bisschen helfen, in der Prosa ein bisschen lockerer zu werden, wenn man sich mal an so ein paar Gedichten versucht hat und festgestellt hat, eben, oh, unvollständige Sätze und irgendwie so ein bisschen loserer Umgang mit Grammatik. Oder Sprache an sich kann ja auch ganz nett sein und dass man dann so die Dinge, die man in der Lyrik so ein bisschen geübt hat, für sich in der Prosa eben dann verwenden kann. Aber ja, ich meine jetzt so viel Cooles zusammenfassend. Ich weiß nicht, die Folge war ja fast schon nur so eine Zusammenfassung.
Das stimmt. Aber ich finde, wir haben, also dafür, dass es eine der Vollständigkeit halber Folge ist, haben wir einen adäquaten Job gemacht.
Würde ich auch sagen. Ich finde, wir haben das super gemacht. Ich finde, wir haben das total, also ich finde, meine Erwartungen haben wir auf jeden Fall übertroffen.
Siehst du mal, das ist doch die Hauptsache. Dann erzähle ich jetzt mal, was wir beim nächsten Mal machen.
Ja, was ist das nächste Mal dran?
Genau, beim nächsten Mal unterhalten wir uns mal über all die Dinge, die es braucht, damit aus so einem Haufen Worte tatsächlich ein Buch wird.
Stimmt.
Also wir unterhalten uns mal darüber, wie man einen Titel findet, wie man einen Klappentext findet, wie man eventuell ein Cover findet. All diese kleinen Dinge, die man braucht, wenn die Geschichte eigentlich schon fertig ist, damit es halt nicht nur so eine Ansammlung von losen Blättern bleibt, sondern tatsächlich was, das man vielleicht sich dann auch entweder nur für sich selbst oder auch für andere ins Regal stellen kann.
Genau.
Das wird mit Sicherheit spannend. Meine Klappenkrämpfe sind ja bekannt. Aha. Ja. Ich nenne es nicht Klappentexte, es sind Klappenkrämpfe. Von daher werde ich da einige lustige Anekdoten hoffentlich zu berichten haben. Okay. Und ansonsten erzähle ich immer gerne irgendwie was über Cover und Titel und so. Das ist so.
Ja, ich hatte damit jetzt noch nicht so wirklich viel zu tun, aber. Genau.
Das sagst du immer und dann ist die Folge doch 2 Stunden lang. Also von daher.
Das stimmt. Haben wir dann jetzt uns entschlossen, dass wir, weil ich hatte irgendwie was von wegen Exposé im Kopf, aber das machen wir.
Ja, müssen wir dann mal gucken. Also da überlasse ich dir das Feld, weil da ich noch nie ein Exposé geschrieben habe und auch noch nie ein, also zumindest seit ich mich erinnern kann.
Mein letztes Exposé ist viele, 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 viele Jahre her, ist sogar Dekaden her. Also Gut, lassen wir das erstmal.
Lassen wir das lieber. Wir wollten ja auch irgendwann nochmal eine Folge nur zum Veröffentlichungsprozess machen. Da passt das ja eigentlich auch ganz gut rein.
So ist ne? es.
Vielleicht können wir dann bis dahin entweder was recherchieren oder auch nicht. Gucken
ja,
wir mal.
Vielleicht
nächstes Mal auf jeden Fall machen wir erstmal Titel, Cover und Klappentext. Und ich glaube, damit sind wir schon ziemlich viel beschäftigt.
Ja, genau.
Das wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich drauf.
Oh, ich auch.
In diesem Sinne.
Bis dahin. Ciao, ciao.